Ja, einen schönen guten Tag aus Kanada. Hier ist Andreas Popp mit dem Podcast Nummer 5, Finanzfragen, was tun? Und ich möchte mich heute mal ein bisschen auslassen über das Thema Altersversorgung, weil das sind doch viele Menschen, die davon betroffen sind, sich immer wieder Gedanken darüber zu machen. Einmal die junge Generation, die spürt, dass irgendwie mit der Altersversorgung etwas nicht funktionieren könnte. Wir sehen unglaublich viele Rentner, die über viele Jahre, Jahrzehnte eingezahlt haben in die Rentenversicherungssysteme und die heute eben Pfandflaschen in irgendwelchen Städten sammeln oder in der Armut leben oder auch obdachlos geworden sind, trotz einer jahrzehntelangen Einzahlung und einer extremen Leistung. Was ist da passiert? Erst einmal, es ist eine falsche Grundlage gewählt worden, weil nicht die Produktivität der Wirtschaft herangezogen wird, um damit die Rentenversicherungen zu steuern. Das wäre ja sinnvoll, wenn die Maschinen zum Beispiel, die irgendwann die Arbeitnehmer ersetzen, und die Maschinen konnten ja nur deshalb überhaupt finanziert werden, weil ja vorher Arbeitende, also Mehrwertschaffende, den Eigentümern des Unternehmens so viel Kapital zugeführt haben, was auch völlig richtig ist, dass man damit die technische Entwicklung forcieren konnte. Und diese technische Entwicklung führt natürlich dann zur Arbeitslosigkeit. Aber wenn Menschen und Maschinen diesen technischen Fortschritt dann immer weiterführen, dann bedeutet das, dass irgendwann gar keine arbeitnehmenden oder arbeitenden Personen da sind, sondern quasi nur noch technische Maschinen, die das Ganze machen. Wenn man jetzt aber die Rentenversicherung, nämlich die Renten, die gezahlt werden müssen an die alten Leute, dass man die eben halt abhängig macht von denen, die immer noch beschäftigt sind, und das werden ja immer weniger, dann fängt das Ding irgendwann an umzukippen. Deshalb spricht man von einer demografischen Krise. Es sind immer weniger junge Leute, die in diese Rentensysteme einzahlen, um die alten Leute zu finanzieren. Das Problem wäre überhaupt nicht da, wenn eben nicht Menschen die Rentenversicherung zahlen würde, sondern die Wirtschaftskraft insgesamt zugrunde gelegt werden würde. Da kommt natürlich sofort wieder dieser Reflex bei einigen, die dann sagen, das hat ja was mit Sozialismus zu tun. Nein, ich glaube, dass eine gesetzlich geregelte Rentenversicherung durchaus Sinn macht im Rahmen eines Generationenvertrages, aber der wird eben halt mit Füßen getreten. Und in den 70er Jahren haben die Politiker, die auch heute noch an der Macht zum Teil sind oder zumindest deren unmittelbaren Nachfolger, die dasselbe System einfach unkontrolliert weiterführen. Sie sitzen ja warm und trocken und haben viele Gelder zweckentfremdet aus den Sozialversicherungssystemen, und damit sind diese ganzen Systeme in sich natürlich dermaßen instabil geworden, und jeder weiß, dass er jetzt in Schwierigkeiten kommt und dann irgendwann die Altersversorgung nicht mehr da sein wird. Und genau damit wollen wir uns beschäftigen. Und wir haben ja nun drei Zielgruppen. Wir haben einmal die jungen Leute, die sich jetzt Gedanken machen, wie kann ich meine Altersversorgung in Zukunft steuern, wie kann ich sie regeln. Dann haben wir die im mittleren Alter, die noch im arbeitenden Bereich sind. Ich sage mal die 25- bis 55-Jährigen, die aber schon spüren, Himmel, ich glaube, ich muss etwas tun, weil es könnte irgendwann eng für mich werden. Und dann haben wir eben halt die Rentner selbst, die eine Altersversorgung vielleicht noch durchgebracht haben, haben sich vielleicht mit einer Einmalzahlung abfinden lassen und überlegen sich jetzt, wie sie dieses Geld sinnvoll anlegen oder halten, damit sie weiterhin ihre Altersversorgung finanzieren können, also halbwegs moderat leben können. Das ist ja einer der entscheidenden Faktoren, die wir haben wollen. Also die meisten finanzieren ihre Altersversorgung auf der privaten Ebene, weil sie wissen, dass das gesetzliche System nicht läuft, obwohl es laufen könnte. Man müsste es nur ordentlich machen, das habe ich gerade angeführt. Und sie schließen dann eine Lebensversicherung ab. Das ist schon mal ein großes Problem, weil eine Lebensversicherung ist ja in erster Linie eine Versicherung. Eine Versicherung deckt also ein Risiko ab. Und das Risiko einer Lebensversicherung ist ja gar nicht das Leben, das ist eine Verfälschung des Begriffs, sondern der Tod. Der Tod ist versichert. Eine Lebensversicherung zahlt dann, wenn man verstorben ist, an die Hinterbliebenen eben Gelder aus. Das ist also eine Hinterbliebenenversorgung und hat eigentlich in der Altersversorgung gar nichts zu tun. Und man hat diesen an sich sinnvollen Effekt einer Risikoversicherung gemischt mit einem Sparprodukt, Beitrag und sagt, wir machen eine gemischte Lebensversicherung. Gemischt heißt sie deshalb, weil hier Risikoprämien mit drin sind und Sparbeiträge. Das Problem, das kann man sich hier schon vorstellen, es handelt sich hier um eine sehr intransparente Form der Altersversorgung, weil die Beiträge, die ich monatlich zahle, eben nicht automatisch in die Anlage gehen für später, sondern da müssen Verwaltungskosten noch runter und Risikoprämien natürlich abgezogen werden. Denn wenn einer einen solchen Vertrag abschließt und würde morgen versterben, dann müsste die Versicherung ja sofort eine relativ hohe Summe auszahlen. Und diese hohe Summe muss natürlich in irgendeiner Form kalkuliert werden und wird allen Beiträgen im Vorfeld natürlich entnommen. Es ist ja eine Gefahrengemeinschaft, eine durchaus sinnvolle Struktur, wenn man sie hier eben nicht vermischen würde mit der Altersversorgung. Das ist erstmal ein ganz wesentlicher Fakt, dass die meisten Menschen eben halt sagen, ich zahle 100 Euro monatlich in meinen Betrag ein und glauben in meinen Vertrag ein und glauben, dass diese 100 Euro in irgendeiner Form tatsächlich gewinnbringend angelegt werden. Und das Ganze wird noch unterstützt, indem beispielsweise der Staat dann sagt, wir fördern solche Modelle auch noch. Und wenn der Staat eine Förderung für irgendetwas gibt, dann ist meine Auskunft, das wisst ihr, Vorsicht, 3 Ausrufezeichen und nochmals Vorsicht. Wenn der Staat etwas in irgendeiner Form unterstützt und finanziert, ist man dringend auf Hab 8. Wenn ich eins gelernt habe in meinem Leben, der Staat verschenkt niemals etwas, wenn er nicht wirklich weiß, dass er das Geld 3-mal oder 4-mal hintenrum wieder zurückbekommt. Und das hat er bei den Lebensversicherungen natürlich gemacht, denn der Staat und der Verband Deutscher Lebensversicherer, die arbeiten sehr eng zusammen und die haben da mehr oder weniger einen Deal mal abgeschlossen vor vielen Jahren und haben dann gesagt, okay, ihr Versicherer, ihr nehmt die Gelder von euren Kunden ein, eure monatlichen oder Einmalbeiträge oder wie auch immer, und ihr verpflichtet euch, einen Teil von diesen Beiträgen eben halt in staatliche Papiere, in sogenannte mündelsichere Kapitalanlagen anzulegen. Da gibt es ein Versicherungsaufsichtsgesetz zum Beispiel und da gibt es dann Anlagekriterien und die heißen sicher, liquide, rentabel. Und hier geht es um das Thema Sicherheit. Und als sicher bezeichnet man eben halt die Summen, die garantiert sind in der nominalen Höhe, aber nicht in der Kaufkraft. Und hier merken wir schon von den vorherigen Sendungen, die ich jetzt gemacht habe, die garantierte Summe sagt überhaupt nichts über die Kaufkraft aus, wenn wir zum Beispiel in inflationären oder auch deflationären Gefahren sind, dann können die Kaufkräfte sich massiv verändern. Und das ist ein ganz wesentlicher Faktor, diese Zusammenhänge zu verstehen. So, das ist also der Punkt bei einer Lebensversicherung. Jetzt sagen viele, ja, es gibt aber noch die Rentenversicherung. Bei Rentenversicherung ist ja gar kein Risiko des Todes versichert. Da werden nur die eingezahlten Beiträge zurückgezahlt. Das mag ja sein. Aber eine Versicherung ist nur dann als Versicherung anerkannt, wenn sie ein Risiko trägt. Und die Rentenversicherung trägt ja auch ein Risiko. Bei der Lebensversicherung besteht das Risiko für den Versicherungskonzern darin, dass die Kunden zu früh sterben. Bei der Rentenversicherung besteht das Risiko darin, dass sie zu lange leben. Das heißt, eine Rentenversicherung sagt ja ab dem 60., ab dem 65. Lebensjahr garantieren wir dir eine Rente in einer Summe X. Was die Garantien wert sind, haben wir in den letzten Sendungen ja schon besprochen, nämlich nichts. Nämlich gerade dann, wenn das System in Schwierigkeiten ist, brauchen wir darauf nicht bauen. Und die wird dann bezahlt bis zum Lebensende. Und wenn man sagt, es wird bezahlt bis zum Lebensende, besteht hier natürlich das Risiko für die Versicherung, dass jemand länger lebt, als er statistisch eigentlich leben dürfte. Ich mache das mal so ein bisschen sarkastisch. Und das ist eben halt das Risiko. Spannenderweise ist es bei Lebensversicherungen übrigens so, dass die Kunden Risikoerhöhungen bezahlen müssen, wenn sie zum Beispiel rauchen. Wenn einer Raucher ist, der wird danach gefragt, dann muss er mehr Beiträge zahlen bei einer Lebensversicherung, weil ja die Gefahr besteht, dass er früher stirbt und damit ein höheres Risiko dastellt. Bei den Rentenversicherungen wird aber interessanterweise nicht konsequenterweise ein Raucherrabatt eingeführt. Das wäre auch mal eine ganz interessante Idee, dass jemand, der raucht, natürlich auch erfahrungsgemäß in einer Rentenversicherung kein so hohes Risiko darstellt, weil er vermutlich früher stirbt. Also man könnte natürlich dann konsequenterweise, das ist natürlich sarkastisch gemeint, einen Raucherrabatt einführen. Allerdings müsste er sich dann ja auch verpflichten, mindestens eine Schachtel Marlboro oder sowas am Tag zu rauchen. Das wäre natürlich auch nicht im Sinne des Erfinders. Also Scherz beiseite. Wir haben hier mit einem intransparenten System zu tun und wie viel tatsächlich von den Beiträgen eingezahlt werden, das ist immer eine große Frage. Aber was das ganz Entscheidende bei einer Lebens- oder Rentenversicherung auf der privaten Ebene ist, ist Folgendes. Die meisten Menschen glauben, es handelt sich um einen Sparvertrag in einem üblichen Sinne, wo Gelder angelegt werden. In Wirklichkeit möchte ich die Lebensversicherung aber vergleichen mit einem schuldrechtlichen Vertrag. So etwas ist das nämlich. Und das wäre vergleichbar mit einem Kredit, den ich aufnehme. Jetzt zucken einige zusammen. Was heißt das? Nehmen wir an, ich baue ein Haus. Ich gehe zu einer Bank und ich nehme ein Darlehen auf. 100.000 Euro, ein billiges Haus, nur weil es die Summe eben halt ist, immer einfach zu rechnen, 100.000. Jetzt nehme ich die 100.000 auf, ich baue das Haus davon, das Haus dient als Sicherheit der Bank und ich schließe einen Vertrag mit der Bank ab und zwar mit einer Zinsfestschreibung von 5 Jahren. Das heißt, die Bank garantiert mir 5 Jahre einen festen Zins für den Kredit des Gebäudes. Und das nennt man dann ja Hypothek. Hypotheken nennt man Kredite für Gebäude und für Schiffe. Das ist dafür ist der Begriff Hypothek erfunden worden, sag ich mal. Und jetzt ist es so, wenn ich jetzt einen Vertrag auf 10 Jahre festgeschlossen habe und ich will jetzt nach 5 Jahren diesen Kreditvertrag kündigen, weil sich in meinem Leben etwas geändert hat und ich möchte jetzt meine Immobilie vorzeitig verkaufen und jetzt gehe ich zur Bank und ich sage, ich möchte meine Immobilie verkaufen, ich möchte also vorzeitig aus meinem Kreditvertrag raus. Was sagt die Bank dann? Da sagt die Bank, Moment, so einfach geht es natürlich nicht. Denn wir haben hier 10 Jahre Kreditsumme vereinbart und wir haben natürlich auch damit 10 Jahre Ansprüche aus dem Gewinn, aus den Zinsen. Wenn du jetzt vorzeitig rausgehst, dann sind wir gerne bereit, diesen Kreditvertrag zurückzukaufen, aber dafür wollen wir eine Vorfälligkeitsentschädigung. Die meisten kennen diesen Begriff. Das heißt, man muss Geld dafür bezahlen, um aus einem Kreditvertrag herauszukommen. So, das Gleiche haben wir aber bei einer Lebensversicherung auch. Habe ich eine Lebensversicherung, die auch einen schuldrechtlichen Vertrag darstellt, dann ist es quasi so, man schließt einen Vertrag ab über einen Kredit, aber dieser Kredit wird erst mit dem 65. Lebensjahr ausgezahlt. In einer Summe, meinetwegen 100.000, aber ich zahle jetzt schon in Form von monatlichen Beiträgen meine Schulden oder meinen Kredit quasi ab. Das heißt, erst wird abgezahlt und dann kommt die Kreditsumme, während bei einem Kredit erst die Kreditsumme gezahlt wird und dann wird der Kredit abgezahlt. Das ist quasi der Unterschied, das möchte ich wirklich bewusst in diese Verbindung reinbringen, dass das verstanden wird. Und wenn ich jetzt eine Lebensversicherung auf 40 Jahre abgeschlossen habe und ich will die jetzt nach 25 Jahren oder nach 30 Jahren meinetwegen kündigen, dann sagt die Versicherung halt. Wir haben einen schuldrechtlichen Vertrag geschlossen auf 40 Jahre. Du willst jetzt nach 25 Jahren den Vertrag kündigen. Wir sind bereit, den Schuldschein, sprich die Lebensversicherung, zurückzukaufen. Und daraus ergibt sich ein Rückkaufswert, weil du ja 15 Jahre vorher ausgetreten bist, als es eigentlich vereinbart war. Das wäre ja der Gewinn, der uns da noch zustehen würde. Also sehen wir hier, dass der Rückkaufswert, viele Kunden glauben nämlich, sie wären diejenigen, die zurückkaufen. Nein, nein, die Versicherung kauft hier zurück, nämlich den Schuldschein Lebensversicherungspolice. Und das muss man einmal klar sein, weil das den meisten überhaupt nicht wirklich logisch ist, weil da wird dann erzählt, da werden monatliche Beiträge. Ich habe das früher auch mal geglaubt, dass das einfach nur Beiträge sind, die man einzahlt und die werden dann verzinslich irgendwie angesammelt und dann ist alles gut. So einfach ist es eben nicht, wenn man es mal ein bisschen genauer beobachtet. So, nun haben wir die Problematik, dass viele Lebensversicherungen tatsächlich ihre Garantiezinsen, die ja schon minimal waren in der Vergangenheit im Verhältnis zu anderen Anlagen, dass diese Garantiezinsen nicht mehr finanzierbar sind. Weil die haben eine Garantiezins teilweise noch bei alten Verträgen von 3,5% pro Jahr. Viele Versicherer versuchen, das Ding auch loszuwerden, diese Verträge, und sind froh, wenn die Kunden kündigen, weil die kriegen diese Summen gar nicht mehr zustande und wollen jetzt auch auf die Garantien in Zukunft ganz verzichten und um dann eben halt mehr in die spekulativen Bereiche reinzugehen, wobei das grundsätzlich sogar nachvollziehbar ist, denn spekulativ ist jetzt mittlerweile auch schon der Bereich, der garantiert ist. Das bedeutet also, dass Lebensversicherungen aus meiner Sicht in einer argen Schwierigkeit sind. Wir können erkennen, dass die Anlagen, die in Lebensversicherungen gemacht sind, mit sehr sportlichen Bilanzierungen sehr hoch gerechnet sind und die meisten Lebensversicherungen wirklich massiv angeschlagen sind, vielleicht sogar schon mit dem Thema Insolvenz in Verbindung gebracht werden müssen, mindestens genauso wie das Bankenwesen. Die sind ja genauso davon betroffen. Und das ist natürlich nicht ganz ohne. Übrigens auch fondsgebundene Lebens- oder Rentenversicherungen sollte man da mit Vorsicht genießen, weil die Frage des sogenannten Sondervermögens, ob dann, wenn im Falle eines Konkurses der Versicherung die Kapitalanlagen nicht mit in die Konkursmasse fallen, die ist durchaus, ich sage mal, konträr zu beurteilen. Ich hätte da also große Bedenken mittlerweile. Auf das Thema der wirklich normalen Investmentfonds möchte ich dann doch lieber nochmal separat eingehen. Ich habe das hier zwar noch als Wort hier bei mir stehen, aber ich glaube, das wird zu weit gehen. Das große Problem bei den Lebensversicherungen sind natürlich auch die Tilgungsaussetzungen. Das ist für Betriebe unglaublich wichtig. Das heißt, Unternehmen haben oft Finanzierungen von Banken aufgenommen, aber sie haben eben nicht die Kredite zurückgezahlt für ihre Arztpraxen zum Beispiel, sind das sehr häufig gewesen, oder eben kleine mittelständische Unternehmen, die kleine Fabriken gebaut oder Betriebsgebäude gebaut haben. Und sie wissen ja, dass wenn man einen Kredit aufnimmt als Unternehmer, dass man die Zinsen, die man zahlt, das sind ja die Kosten für das zur Verfügung gestellte Geld, dass man die steuerlich als Betriebskosten absetzen kann. Zahlt man also seinen Kredit zurück, dann wird der Zinsanteil in den Raten immer kleiner, der Tilgungsanteil immer größer, aber nur der Zinsanteil ist absetzbar steuerlich, und das bedeutet, dass die steuerlichen Absetzbarkeiten immer geringer sind. Aus diesem Grunde gab es damals viele Modelle, die gelaufen sind, dass man gesagt hatte, man zahlt bis zum Schluss den vollen Zinssatz und tilgt überhaupt nicht, sondern spart auf der anderen Seite einen Vertrag an. Und das war im Normalfall eine Lebensversicherung, wobei wir gerade gelernt haben, dass das gar kein Sparvertrag ist, sondern ein schuldrechtlicher Vertrag ganz anderer Form, den man eher mit einem Kredit vergleichen kann. Aber es ist wichtig, dass man diese Zusammenhänge versteht. Wenn wir jetzt aber wissen, dass die Schuld in 30 Jahren beispielsweise abgezahlt werden muss, also ein Mediziner finanziert eine Arztpraxis für 1 Million Euro, umgerechnet jetzt. Und nach 30 Jahren soll die Million oder nach 20 Jahren abbezahlt sein. Er zahlt aber den Kredit nicht ab, sondern bespart in einer zweiten Säule eine Lebensversicherung. Und es wird ihm gesagt, wenn die dann nach 20 Jahren fällig wird, dann kannst du mit einem Rutsch diesen Kredit abfinanzieren, dann sind die Schulden mit einem Schlag komplett weg. Aber während der gesamten 20 Jahre kannst du die Zinsen für diese Schulden über die gesamten 20 Jahre als Betriebskosten steuerlich geltend machen. So weit, so gut. Aber was hier viel entscheidender ist, wenn jetzt Lebensversicherungen in Schwierigkeiten kommen und kommen nicht zur Auszahlung, so wie man sich das vorstellt, dann bedeutet das, dass die Schulden nach 20 Jahren nicht abgezahlt sind, sondern die Schulden komplett bleiben. Und glaub mir eines, die Bank oder der Berater haften nicht für das Modell. Das Risiko trägt ganz allein derjenige, der diese Vertragskonstellation für sich so gewählt hat. Also hier ist schon ein ziemlich großer Bedarf an Prüfung, um diese eventuellen Probleme eben halt aus der Welt zu schaffen. Man kann solche Lebensversicherungen kündigen. Da gibt es natürlich dann das Problem der Vorfälligkeitsentschädigung, die dann fällig wird. Allerdings gibt es auch Verträge, das möchte ich nochmal hier sagen, die geschlossen wurden in den Jahren 1994 bis zum 31.12.2007, genau am 29.07.94 bis 31.12.2007. Also die Verträge, die in diesem Zeitraum abgeschlossen wurden, haben eine gute Chance, dass sie Widerrufsbelehrungen in den Anträgen damals hatten. Die sind ziemlich breit gefächert, diese Fehler. Und da gab es Grundsatzurteile. Und wenn das dann so ist, dass da eine Widerrufsbelehrung drin war, dann kann man diese Verträge rückwirkend widerrufen. Und das ist natürlich sehr spannend, denn ein Widerruf ist etwas anderes als eine Kündigung. Denn eine Kündigung bedeutet, der Vertrag wird vorzeitig abgebrochen und die Lebensversicherungs- oder Rentenversicherungsgesellschaft sagt, wir wollen eine Vorfälligkeitsentschädigung haben. In Form dieses Rückkaufswertes wird das ausgedrückt. Ja, und das bedeutet natürlich viel Geld. Oder man kann eben halt sagen, nein, du hast damals beim Abschluss des Vertrages gegen bestimmte Verbraucherschutzrichtlinien verstoßen und bestimmte Widerrufsbelehrungen nicht eingehalten. Und aus diesem Grunde können wir den Vertrag rückwirkend abwickeln, als wäre er nie zustande gekommen. Das heißt, alle eingezahlten Beiträge inklusive Provision, Verwaltungskosten und so weiter müssen dann an die Kunden zurückgezahlt werden. Ja, also das ist zum Beispiel eine falsche Frist oder fehlerhafte Bezeichnung. Das könnte die Aushändigung von unvollständigen Unterlagen sein oder eine unvollständige Widerrufsbelehrung. Das muss man regeln müssen. Das muss man klären. Dann Belehrung wurde optisch nicht hervorgehoben. Das war damals eine Vorgabe. Das wurde oft nicht gemacht. Oder es waren falsche Aussagen über die Form des Widerrufs gemacht und so weiter. Also das sind eben halt so bestimmte Grundlagen, die man juristisch prüfen lassen kann. Wer das macht, hat natürlich den großen Vorteil, dass man die Verträge tatsächlich widerrufen kann und dann tatsächlich wesentlich mehr Geld zurückbekommt als bei einer Kündigung. Übrigens können sogar bereits gekündigte oder abgelöste Lebensversicherungen widerrufen werden. Auch das ist ganz wichtig. Also wenn einer schon mal einen Vertrag gekündigt hat, die Dinge kann man prüfen. Ich gebe da auch gerne Daten von Experten raus, wer das haben möchte, an wen man sich wenden kann. Nun sagen viele an der Stelle natürlich auch, und was passiert, wenn ich mich da jetzt juristisch ransetze und setze da Anwälte in Gang? Gut, wenn man eine Rechtsschutzversicherung hat, dann ist das relativ einfach. Aber wenn man sowas nicht hat, dann könnte es eben halt doch schon sein, dass man sagt, ich gehe ja doch ein Risiko ein, ein Prozessrisiko, dass ich im Falle eines juristischen Vorgehens gegen eine Gesellschaft verlieren könnte. Und dann bedeutet das, dass ich zusätzlich noch die Kosten von Anwälten habe. Und da gibt es ganz interessante Modelle. Es gibt Anwaltskanzleien oder Berater, die gesagt haben, wir übernehmen über Investoren, die wir haben, das volle Prozessrisiko. Bedeutet, wir bieten Kunden an, die von solchen Verträgen getroffen sind, dass wir sie kostenlos erst einmal prüfen, sind dann bereit, auch wenn sie dann in Frage kommen, die Verträge, dass tatsächlich Widerrufsbelehrungen nicht in Ordnung waren, dass sie dann den Prozess einleiten würden und sagen, wenn wir den Prozess verlieren würden, dann wäre es so, dass wir dann auch auf den Kosten hocken bleiben. Das ist klar. Das heißt also, der Kunde trägt in diesem Fall überhaupt kein Risiko. Aber sollten wir den Prozess gewinnen, und das ist das, was der Anwalt oder deren Finanziers natürlich wollen, dann wollen wir eine Provision von dem Mehrerhaltungsbetrag abbekommen, als quasi als Tantieme oder als die entsprechende Wechselwirkung natürlich, dass wir im Vorfeld ins Risiko gegangen sind. Also dieses Modell halte ich schon mal für ganz interessant und damit kann man sich auseinandersetzen, dass man auch ohne Risiko diese Dinge prüfen lassen kann. Übrigens, es werden viele momentan machen und diejenigen, die jetzt an einer Lebensversicherung festhalten, die haben natürlich schon eventuelle große Probleme, weil nämlich jetzt viele Verträge aufgehoben werden aufgrund von irgendwelchen Widerrufsbelehrungsverstößen und so weiter. Und dann natürlich diejenigen, die drin bleiben, zum Schluss die gesamte Zeche zahlen. Also es ist schon wirklich wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Eines noch an der Stelle, wer eine Lebensversicherung hat, und für ihn das wesentliche Element war die Hinterbliebenenversorgung für die Kinder, also die Todesfallsumme. Dann muss man da natürlich sehr vorsichtig sein, weil mit der Todesfallsumme, als die damals vereinbart wurde, auch eine subjektive Risikoprüfung einherging. Was heißt das? Als der Vertreter da war oder der Banker oder wer immer den Lebensversicherungsantrag aufgenommen hatte, dann fragt er nach Namen, Dienstgrad, Feldpostnummer, Geburtsdatum und so weiter. Und dann fragt er, wie groß sind Sie, was wiegen Sie, haben Sie Vorerkrankungen, waren Sie schon mal beim Arzt und wenn ja, warum und bla 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 bla. Das heißt, es wird eine komplette Analyse gemacht der Gesundheit. Bei größeren Verträgen kann es auch sein, dass Ärzte Nachfragen gewesen sind, bis der Vertrag dann angenommen wurde. Und jetzt beginnt der Vertrag zu laufen. Wenn ich jetzt allerdings in der Situation bin und habe einen Vertrag, der jetzt 10 Jahre alt ist und habe eine sehr hohe Todesfallsumme, die mir immer noch wichtig ist, zwischenzeitlich habe ich aber eben halt einige Arztbesuche gehabt. Das kann Bluthochdruck sein, das können aber auch ganz schwere Krankheiten sein, die tatsächlich eben kritisch sind. Da muss man natürlich im Vorfeld wirklich prüfen, kündige ich diesen Vertrag oder hebe ich diesen Vertrag wirklich auf, denn es könnte sein, dass wenn ich den Vertrag dann aufgehoben habe, dann keinen neuen Vertrag bekomme. Deshalb kann man im Vorfeld auch über eine sogenannte Direktversicherung nicht als betriebliche Altersversorgung, die heißen auch so, sondern das sind bestimmte Versicherungsgesellschaften, da kann man einfach mal einen Antrag einreichen und dann schlicht und ergreifend erfragen, sind Sie bereit, mich anzunehmen? Man kann im eigentlich sogar schon mal so einen Vertrag gegenzeichnen und zwar mit ehrlich beantworteten Fragen, was die Gesundheit anbelangt. Denn wenn man da flunkert mit den Gesundheitsfragen, hat man die Konsequenzen zu tragen. Es gibt eine Prüfung im Schadensfall und der Todesfall wäre ja eine Prüfung. Und da wird die geprüft, eine sogenannte adäquate Kausalität, also ein ursächlicher Zusammenhang zwischen dem Verschweigen einer bestimmten Vorerkrankung und dem Todesfall. Also hat er beispielsweise eine Herzmuskelentzündung verschwiegen, aber wird beispielsweise bei einem Zirkuskarussell rausgeschleudert und schlägt unten auf und es würde dabei ums Leben kommen, dann ist natürlich keine Verbindung mit der Herzmuskelentzündung und dem Unfall auf der Kirmes gewesen, sondern da ist keine adäquate Kausalität. Aber trotz alledem ist es außerordentlich wichtig, dass man diese Dinge eben sehr genau auch beantwortet. Also das nochmal an der Stelle dazu gesagt. Einen letzten Punkt möchte ich noch sagen, nachdem wir festgestellt haben, dass man Lebensversicherung, ob fondsgebunden oder nicht, auf gar keinen Fall unter dem Argument staatlicher Förderung oder was jetzt läuft im Moment, dass sie sagen, im nächsten Jahr werden die Garantiezinsen runtergesetzt bei allen Versicherungen. Jetzt schließ noch mal schnell ab mit garantierten Zinsen, um Himmels Willen, lasst die Finger davon. Das ist für mich ganz wichtig, dass ich das hier auch noch mal sage. Denn die Lebensversicherungen sind das Geld nicht wert, wenn sie nämlich in Schwierigkeiten sind finanziell, egal welche garantierten Summen sie da in irgendeiner Form oder Zinsen sie da garantieren wollen. Ein letzter Punkt noch, den ich ansprechen möchte, ist die betriebliche Altersversorgung. Es gibt verschiedene Altersversorgungsmöglichkeiten des Betriebes. Arbeitnehmer kennen das, dann kommt der Arbeitgeber zu uns und sagt dann zu den Mitarbeitern, pass auf, ihr könnt jetzt eine zum Beispiel Direktversicherung abschließen. Eine Direktversicherung, die kann man schließen monatlich. Der Arbeitgeber ist dann der Versicherungsnehmer und die versicherte Person ist der Arbeitnehmer. Der Arbeitgeber ist der Versicherungsnehmer, also der Vertragspartner und die versicherte Person, also die mit dem Todesfall auch versichert ist, ist der Arbeitnehmer. Das ist wichtig, dass das verstanden wird. Und dann sind diese Beiträge, die man da zahlt, mit bestimmten Vorteilen belegt, die vom Staat gegeben werden, wenn man es aus Gratifikationszahlungen, also wie Urlaubsgeld oder Weihnachtsgeld sogar finanziert, dann hat man auch noch Sozialversicherungsvorteile. Aber ich sage ganz ehrlich, immer dran denken, wenn der Staat irgendwelche Vorteile bietet, ist äußerste Vorsicht geboten an der Stelle. Und da sind wir auch schon gleich bei der Riester-Rente. Alle Verträge, die mit steuerlichen Vorteilen behaftet sind, sind im Prinzip so gut wie gar nicht mehr rückzubekommen. Weil wenn man den Vertrag kündigt oder aufhebt oder dem widersprechen würde, müssten alle steuerlichen und sozialversicherungsrelevanten Vorteile oder Eigenschaften rückgerechnet werden ins Detail. Das steht nachher in gar keinem Verhältnis mehr. Um so frei wie möglich zu sein in seiner Agitation, dass man agieren kann, sollte man tatsächlich so wenig wie möglich sich an Knebelverträge ranhalten. Das ist nochmal ganz wichtig. Bei betrieblichen Altersversorgung von bestimmten Betrieben wie mittelständischen Betrieben, das sind sogenannte GmbH-Geschäftsführerversorgung. Da möchte ich auch noch was zu sagen. Wenn jemand so etwas hat, es gibt tatsächlich Unternehmen, das sind kleine mittelständische Betriebe, die für leitende Mitarbeiter oder auch für sich als Chef und Eigentümer des Unternehmens sogenannte spezielle Versorgungszusagen machen, also Pensionszusagen. Diese Pensionszusagen haben den sogenannten Vorteil in Tüdelchen, den Vorteil, dass man diese Summen, die dort zur Verfügung stehen müssen, später während der gesamten Ansparzeit in kleinen Beträgen bilanziell rückstellen kann. Also wenn einer mal eine Rente bekommen will von einer Summe X, dann entspricht das einer kapitalisierten Summe von ein paar hunderttausend Euro, die dann da sein müssten mit 65 für das Unternehmen. Und diese Gelder sind ja letztendlich eine Schuld, die das Unternehmen aufbaut gegenüber dem Arbeitnehmer oder gegenüber dem Geschäftsführer, der ja später in den Genuss der Rente will. Und diese Schuld, die man damit aufbaut, während der Wartephase gewissermaßen, bis man soweit ist, dass man in Rente ist, wenn man 30 ist und mit 60 seine Rente bekommt, dann sind das ja 30 Jahre, die man dann eben halt eine Anwartschaft sich damit aufbaut. Und die wird das Unternehmen ja immer mehr bilanziell tangieren, also in Schwierigkeiten bringen, weil sie immer höher, ich sage mal, Rückstellungen bilden müssen. Und Rückstellungen sind sogenannte Passivierungen. Betriebe wissen jetzt genau, was ich meine. Das bedeutet, auf der Passivseite der Bilanz entstehen plötzlich immer höher steigende Summen. Dass das natürlich ein Unternehmen in Schwierigkeiten bringen kann und ein Unternehmen aufgrund der betrieblichen Altersversorgung sogar überschulden kann, aus diesem Grunde hat man bei der Modellinstallation einer solchen Altersversorgung eine zweite Form mit eingebaut und hat gesagt, neben der Rückstellung, die bilanziell wirksam wird, bauen wir noch eine Rückdeckung ein und die wird aktiviert, also auf der Aktivseite der Bilanz. Also Angestellte können jetzt einfach weghören in diesem Augenblick, weil das ist für sie jetzt nicht relevant. Es ist jetzt vor allem für mittelständische Unternehmer, von denen ich hier spreche, die davon betroffen sind. Und diese Aktivierung, diese Rückdeckung sind meistens wieder Lebensversicherungen. Sodass denn der Betrieb, wenn er dann mit 65 für den Mitarbeiter die Riesensumme zur Verfügung stellen muss, um seine Altersversorgung zu bezahlen, dass die auf der anderen Seite eben schon angespart wird. Wenn jetzt aber diese Lebensversicherungen gerade in Schwierigkeiten sind und drohen zu kollabieren, Himmel, dann ist plötzlich die Rückdeckungsseite, die Aktivseite nicht mehr wertvoll, weil die Lebensversicherung kollabiert ist, aber die Schulden gegenüber dem Arbeitnehmer oder gegenüber dem Geschäftsführer, der da eben halt diese Pensionszusage hat, die Schulden sind noch da. Und so können Unternehmen, die selbst gesund sind, eine hohe Auftragslage haben, wirklich hervorragend aufgestellt sind, dass selbst die plötzlich in den Konkurs gehen, weil sie bilanziell überschuldet sind, weil ihnen eine betriebliche Altersversorgung um die Ohren fliegt. Das kann jetzt nicht jeder verstehen, kann ich mir gut vorstellen, weil ich weiß, wie wenig Menschen sich mit diesen Dingen beschäftigen, zumal die meisten mit ihrem Unternehmen genügend zu tun haben und schon allein mit Finanzamt und all diesen Dingen ja schon mehr um die Ohren haben, als ihnen lieb ist und alle Dinge, die da hier in dem Beamten-Taliban hier abgefordert werden, das ist ja alles nicht mehr feierlich. Man will ja nur arbeiten und sein Geld verdienen. Ich weiß das sehr gut. Ich kenne genau diese Probleme aus unternehmerischer Sicht. Aber es gibt ganz wichtige Möglichkeiten, dass man sich damit beschäftigt, die betrieblichen Altersversorgung in einem solchen Betrieb zu überprüfen und eventuell zu heilen, wenn das dann noch möglich ist. Also die Möglichkeiten gibt es und da muss man mal auch ein bisschen tatsächlich Herrn Dr. Google mal fragen. Bei Google kann man mal eingehen oder bei anderen Suchmaschinen, muss nicht unbedingt Google sein, eher sogar noch andere, um herauszufinden, Spezialisten für betriebliche Altersversorgung, die eben halt sich mit diesem Thema ganz explizit auskennen und hier Prüfungen durchführen. So. Ich glaube, das war jetzt erstmal eine ganze Menge zu dem Thema Risiko. Ich habe zu dem Thema Lebensversicherung, wir haben heute keine PDF-Datei beigefügt, weil das ist jetzt alles so aus der aus dem Ärmel, was ich jetzt hier gerade mache. Aber das ist auch, glaube ich, ganz gut so. Ich habe noch ein Video beigeführt von 2018 in Form eines Links hier unten drunter. Und den könnt ihr euch ansehen. Das sind 18 Minuten, wo ich nochmal diese Dinge auch in Form dieser Lebensversicherung und der Problematiken nochmal darstelle. So, also bin ich im mittleren Alter, ich fasse zusammen, im Arbeitsleben, dann würde ich mir an meiner Stelle wirklich überlegen, einen Vertrag notfalls zu kündigen. Das ist keine Beratung, sondern das ist meine persönliche Meinung. Das möchte ich hier aus haftungsrechtlichen Gründen nochmal ganz deutlich machen. Ganz deutlich. So, denn sollte ich ein junger Mensch sein, würde ich auf gar keinen Fall einen solchen Lebensversicherungs- oder Rentenversicherungsvertrag, ob fondsgebunden oder nicht, abschließen. Auf das Thema Investmentfonds werde ich nochmal separat kommen. Aber auch da würde ich meine Finger momentan raushalten. Einfach, weil wir momentan eine Schwierigkeit haben, überhaupt etwas richtig zu kalkulieren. Wir sind in einer solch bewegten Zeit, ich würde da auf gar keinen Fall etwas Neues abschließen. Und für die Alten, die jetzt in der Situation sind, über hohe Vermögen zu verfügen, die sie ausgezahlt bekommen haben, durch Kapitalanlagen, die noch durchgelaufen sind, die noch nicht verloren gegangen sind, durch Lebensversicherungsauszahlungen, die bereits erfolgt sind, und man hat Angst, was passiert jetzt mit diesem Geld, denen sei momentan tatsächlich nur eines gesagt, und das ist auch keine Beratung, sondern wieder meine persönliche Meinung. Ich sehe im Moment vor allem die Möglichkeit, das Kapital zu sichern in Edelmetallen. Das ist aber nicht jetzt einfach so pauschal alles Edelmetalle. Aber ich persönlich bin im Moment in der Situation, dass ich keine andere große Anlageform überhaupt empfehlen kann, die ich als sicher betrachte. Aber das ist auch bei mir eine gewisse Unsicherheit, weil ich koche auch nur mit Wasser und kann nur versuchen, die Zusammenhänge zu analysieren, zu verstehen und euch da offene Tipps zu geben. Zu dem Thema Edelmetalle werde ich natürlich noch mal etwas sagen, wie man das aus meiner Sicht optimal macht. Das wird in 2-3 Sendungen kommen. Sukzessive bauen wir das jetzt alles ab. Aber erstmal in die Richtung zu denken, das halte ich schon für ganz sinnvoll. Junge Leute, die monatlich 100 Euro anlegen, beispielsweise in eine Altersversorgung, in eine Lebensversicherung, egal ob steuerlich gefördert oder nicht, ganz ehrlich, geht lieber zu irgendeinem ordentlichen Edelmetallhändler eurer Wahl irgendwo in eurem Umfeld und kauft euch da monatlich ein paar kleine Edelmetalle, Silber oder sowas gerade, sind ja schon so Dinge, die man kaufen kann für relativ wenig Geld. Oder man spart 2-3 Monate und kauft sich mal eine halbe Unze Krügerrand oder sonst etwas. Ich nochmal im Vorfelde, ich bin persönlich kein Freund von Münzen, sondern ausschließlich von Barren oder Medaillen, also keine gesetzlichen Zahlungsmittel als Metall. Aber auch da werde ich nochmal drauf eingehen in dem Thema der Metalle. Mehr ist im Moment jetzt nicht dazu zu sagen, weil das Risiko der Altersversorgung ist jetzt für mich das Entscheidende. Und wir werden uns als nächstes mit dem Thema Investmentfonds und ETFs und so weiter kurz beschäftigen, aber auch nur überschriftsmäßig. Und dann kommen wir auf das Thema nochmal, und das ist auch wichtig, Immobilien und wieder Lastenausgleichsgesetz, was man da dann wirklich tun kann. Ist eine Immobilie, eine eigengenutzte, eine gute Altersversorgung? Ich sage schon mal vorab, grundsätzlich eigentlich ja. Jeder gesunde Menschenverstand sagt, dass es gut ist. In Anbetracht der Situation, die wir aber in Deutschland haben, speziell oder auch in Europa oder auch speziell in der gesamten Welt, auch das muss man ganz klar sagen, da wird das dann irgendwann mit den Eigentumsrechten unglaublich wichtig, die genau zu überprüfen, inwieweit ist da die Chance am höchsten, so etwas zu machen. Okay, also in diesem Sinne, denke ich, habe ich heute wieder einen kleinen Part hoffentlich zur Transparenz wieder beigetragen, wenn es manchmal eben sehr nüchterne Dinge sind, die hier laufen, aber es ist wichtig. Okay, alles Gute und bis dann. Danke euch.